was sollen wir denn tun? Was ist unsere Aufgabe hier in diesem Land? Und ein ganz starker Punkt, den der Herr dem Papa aufs Herz gelegt hat, waren so die unerreichten Gebiete. Vor allem der Küstengürtel hier, so Tanga, Sansibar, die Insel Mafia, sind ganz stark islamische Inseln. Und Islam verbunden mit sehr viel Zauberei auch, also so wirklich Hochburgen. Und so der Auftrag war, hinzugehen in unerreichte Gebiete und was zu starten. Und das hat er auch wirklich getan. Und wir hatten nie gedacht, dass wir so lange bleiben würden. Aber ja, Gott hat einen anderen Plan gehabt. Wir sind bis heute noch da. Und ich habe mich dann mit elf, zwölf, hat der Herr mich so richtig berührt. Und ich sage immer, Missionarskinder und Pastorenkinder brauchen ganz viel Gnade. Man erlebt da schon einiges unter Christen, ja. Was nicht so toll ist, dass man sagt, nee, da habe ich keine Lust drauf. Aber Jesus ist absolut echt. Und das ist schön. Und er hat mich überzeugt, der Herr Jesus, dass er echt ist. Und deswegen diene ich ihm auf dem ganzen Herzen. Und ja, da war es auch so ganz klar, Herr, was willst du? Wie soll es weitergehen? Und dann so um 91 herum, mein Papa hat einen guten alten Freund gehabt, der Hans Duiker in Deutschland, und der hat irgendwie die Nachricht bekommen, dass in Tansania, vor allem im Norden Tansanias, also ganz oben am Lake Victoria, die eine Seite kürzt Tansania, dann haben wir im Osten Kenia und oben im Norden Uganda. Maria Preant, sie hat ja auch ihr Projekt direkt am See, die ist nicht so weit, ewig weit weg von uns, schon noch weit, aber nicht zu weit. Und da ist 82, 83 der HIV-Virus zum ersten Mal ausgebrochen, ne? Und innerhalb von nach kurzer Zeit hat sich AIDS so verbreitet und Tausende von Menschen sind wirklich richtig schnell gestorben. Dass bis heute, wenn man in die Dörfer geht, meistens lebt noch eine alte Oma im Dorf, da hat man ein Grab neben dem anderen vor den Häusern, so wie die Gartenzwerge in Deutschland quasi. So haben die Gräber um die Häuser herum und dann weißt du ganz genau, wie viele Leute die verloren haben. Und die haben auch so einen Ahnenkult, dass sie dann halt auch immer wieder Essen hinlegen und sagen, wir müssen gucken, dass die Ahnen und die Vorväter, die Geister, ne, also alle ruhig bleiben und so. Und das vermischt sich aber so ein bisschen mit evangelischer Religion, katholischer Religion und Animismus, was echt eine gefährliche Mischung ist. Und er hat davon gehört und hat gesagt, ey, meine 5 Kinder sind erwachsen, denen geht's gut. Er war 69 und hat gesagt, ich bin bereit, nochmal was zu starten. Ich will doch nicht hier im Sessel mit meinen Pantoffeln und einer Flasche Bier vom Fernseh sterben, sondern ich bin bereit. Und es ist super, es gibt kein zu alt bei Gott. Also anschnallen. Es könnte sein, dass er heute ruft oder vielleicht hat er schon länger gerufen und vielleicht drückt er heute den Knopf und sagt, wann wird's denn mal? Ja? Gott kann einen immer gebrauchen, wenn man bereit ist, gebraucht zu werden. Und er kam dann nach Tansania. Ganz kurz, bevor wir ins nächste Bild gehen. Also sie haben in Dar es Salaam angefangen. Also der Hans Duiker kam, dann hat man seinen Papa getroffen. Mein Papa hieß auch Werner. Und dann sind sie die ganze Strecke mit dem Zug hochgefahren von Dar es Salaam, Dodoma, hoch bis nach Mwanza, die große Stadt unterm See. Und das mit der Wartung und so, aber es ist nicht so super toll. Und wir haben noch ganz viel unterwegs erlebt, wo du gemerkt hast, der Teufel will nicht, dass das Kinderdorf entsteht. Ne? So, wenn Widerstand kommt, ist es eigentlich ein gutes Zeichen. Wenn es alles so gechillt ist, dann musst du dich mal fragen, warum der Teufel dich in Ruhe lässt. Da stimmt was nicht. Da musst du nicht wach genug. Da bist du eben keine Gefahr. Ne? Und sie sind dann hochgefahren und plötzlich unterwegs guckt der Hans Duiker raus aus seinem Waggon zum anderen und sieht, wie da Funken so zwischendrin, so ja, hoch, wie es halt funkt, ne, zwischen der Verbindung. Und er dachte, irgendwie ist das nicht so gut und hat dann den Verantwortlichen gerufen und dann haben die es nachgecheckt. Da hingen quasi die Waggons nur noch an einem kleinen Käbelchen, quasi die Bremsen. Das war ganz kritisch, die hätten entgleisen können und alles. Und da hat der Herr ihnen geholfen, dann wurden sie erstmal abgeparkt in Tabora, ist da zwischendrin. Hier sieht der Tabora ein bisschen weiter oben. Und da standen sie, ich glaube, es waren 3 Tage neben dem großen Tanker. Und dann wurde es gerichtet und kaum nach 3 Tagen sind sie rausgefahren, ist der Tanker in die Luft gegangen. Der war voll gefüllt mit Diesel oder Sprit, irgendwas, ne, direkt neben ihnen. Also da hätten sie auch tot sein können. Dann kamen sie endlich in Mwanza an, ganz oben. Und der Papa wollte dann nachts noch zum Bahnhof laufen und das mit den Behörden klären. Da war nur so ein kleines Licht in der Ferne und er ist so aufs Licht zugelaufen. Und da war aber irgendwo so ein richtiges Abwasserkanalsystem oder Loch ohne Deckel und er ist mitten reingefallen. Und er sagt, es war ganz schön tief, aber gesehen von oben irgendwie so im Halbdunkel hing noch so ein Kabel runter und er konnte sich dann irgendwie hochziehen und rausspringen und kam dann ganz dreckig stinkend bei der Behörde an. Die haben sich auch gefragt, wo kommt der Weise her? Naja, aber der Herr hat die Türen geöffnet und dann sind sie auf die andere Seite, da gibt es ein Schiff, das war so wie die Titanic, also richtig ein altes Ding, ne? Das haben sie damals die Engländer, glaube ich, angeschafft, weil das englische Postschiff, Tansania war englische und dann später deutsche und eine englische Kolonie. und da steigt mein Mwanza drauf und fährt die ganze Nacht rüber und kommt morgens früh in Kemondo an. Und da kamen sie an, haben die örtliche Regierung getroffen und ja, haben erzählt, was sie vorhaben und dass sie ein Stück Land brauchen, wo sie ein Kinderdorf bauen können. Und haben gesagt, ja, da zeigen wir euch ein Stück Land. Haben sie ins Landesinnere gefahren und es war so richtig in der Pampa, keine Infrastruktur, gar nichts. Und hat Hans-Rüdiger gesagt, nee, das geht ja mal gar nicht. Wenn man ein Kinderdorf baut, dann muss auch irgendwie ein bisschen eine Infrastruktur da sein. Und dann sind sie zurückgefahren, fahren am See entlang und es ist übrigens wunderschön, ihr habt es gesehen, es ist fast immer grün und der See ist wie ein Meer. Jeder, der kommt, sagt, was, das ist ein See, das sieht doch auch wie das Meer, ne? Also wunderschön, auch vom Klima her, top. Wir haben solche Avocados, ne? Also richtig cremig, spottbillig, liegen da rum, könnt ruhig mal kommen, also wer Avocado-Fan ist. Genau, und dann fahren sie vorbei an der Bucht und dann sagt er plötzlich, ich sehe was. Und ich denke, Gott hat ihm was gezeigt, weil es war eigentlich nur eine sumpfige Bucht, da war nichts Attraktives. Es war eine Bucht, da hat man alles Mögliche an Hokuspokus gemacht. Da hat man irgendwie Fischermänner, die gestorben sind, begraben. Die hat man dann nachher auch beim Bau dann natürlich sie nicht wiedergefunden, aber ihre Überreste. Und ja, es war überhaupt nicht attraktiv. Und er sagt, ich sehe was. Siehst du was? Siehst du, was Gott sieht? Wenn wir durch Gottes Augen sehen, sehen Dinge komplett anders aus. Das ist Unmögliche möglich. Das ist da, wo es Wüste ist, als fruchtbares Land. Und das finde ich so toll. Und da müssen wir immer wieder für uns beten. Herr, hilf mir, dass ich so sehe, wie du siehst. Sieh die Menschen aus von deinen Augen, sieh aus deiner Perspektive heraus. Und dann hat die örtliche Regierung gemeint, ja bitte, ja, wahrscheinlich der alte Mann, der ist ein bisschen blöd, wie kann man sich so ein Land geben lassen? Und er so, der war so ein Hautdegen, so ein Pionier, die braucht es auch. Und der sagt, da ziehen wir Gräben, da pflanzen wir Bäume ein, das wird ein richtig schönes Kinderdorf. Und darf's mal weitergehen? Genau, hier sieht man so die Bucht, noch mal ein bisschen weiter. Genau, und das ist der junge Mann, mit dem sie damals gegangen sind, der ist 27, weil mein Papa dann auch gebetet hat, gesagt, Herr, das ist, ja, ist nicht gut, wenn alles von weißen Leuten abhängig ist. Man braucht immer irgendwie the person of peace, die Friedensperson von dem Ort, die der Herr da gebrauchen möchte. Und dann hat ihn ein Pastor mit ihm zusammengeführt, der kommt von der Ecke, von der ist Muhaya, das heißt, der Stamm da oben heißt Muhaya. Und Papa spricht mit ihm, sagt, ja, was hast du denn vor, was machst du? Er so, ja, ich habe gerade einen Vertrag unterschrieben, ich bin Tierarzt und ich werde jetzt in ein Projekt gehen für Milchkühe. Und mein Papa guckt ihn an und sagt, vergiss die Milchkühe, denk an Menschen. Und er sagt, für ihn war das ein klares Reden Gottes. Vergiss die Kühe, denk an Menschen. Hat alles stehen und liegen lassen, hat mit seiner Verlobten gesprochen und hat ihr das erzählt. Und sie meinte, ja, wie ist denn das, für wie viele Jahre soll man das dann machen? Und er sagt, ja, ich glaube, das sind so zwei, drei Jahre und dann bringen die ihre eigenen Leute. Und ja, heute sind es fast, es sind gut über 30 Jahre. Sie sind immer noch mit dabei. Sie haben geheiratet, sind dann hingezogen, hatten im Nu ganz viele weißen Kinder, um die sie sich gekümmert haben. Und er ist jetzt der Direktor von Nehemia dort oben. Also Gottes Pläne sind immer besser. Auch wenn wir manchmal denken, das ist jetzt das Megaprojekt, das ist jetzt die Arbeitsstelle, das Gehalt, das ich jetzt verdiene. Aber wenn Gott spricht, ist es immer besser, wir gehorchen, weil es gibt was Besseres, das Gott für uns hat. Ne? Und manchmal hält das Gute uns vom Besten ab. Ne? Das ist tricky. Das Gute vom Besten, aber wir wollen Gottes Bestes für unser Leben. Ne? Amen. Okay, jetzt gehen wir mal zum nächsten. Okay, in dem Kinderdorf jetzt, also wir haben 8 Familienhäuser, 9 Familienhäuser, 8 werden für Familien benutzt, das heißt Kinder im Alter von ungefähr 2 sind die jüngsten bis 20, also bis sie einen Beruf haben und selbstständig leben können. Und es sind meistens 12 Kinder in einem Haus, 6 Mädchen und 6 Jungs. Und am Anfang waren es Ehepaare, die sich um die Familien gekümmert haben, aber es war ein bisschen schwierig mit den Männern und den neuen Kindern. Das ging nicht so ganz gut in Afrika. Und jetzt haben wir eher so eine ältere Frau und eine jüngere Frau. Und wenn die sich gut verstehen, sind die ein Hammerteam und ziehen das richtig durch. Und da kriegen wir hauptsächlich, ich würde sagen, so um die 90-95% sind weißen Kinder, voll weißen Kinder, deren Eltern an AIDS gestorben sind. Und da haben wir auch manche Kinder, die HIV-positiv sind und da haben wir auch schon echt Wunder erlebt, dass Kinder, die wirklich hoffnungslose Fälle waren, bis heute leben, absolut gesund sind, keine Spur von Krankheit mehr da, so wir wissen, da hat Gott echt was getan. Und unser Kinderdorf heißt Betania auf Kiswahili, Betania, und der Waldemar Sadatschuk, der war derjenige, der das Kinderdorf eröffnet hat und er hat eine Hammerpredigt. Er hat gesagt, nach Betanien ist Jesus immer so gerne gegangen, weil es eben die 3 Leute da gab, Maria, Martha und Der Lazarus, ne? Und er sagt, genau in diesem Kinderdorf wird es diese drei Gruppen geben. Es wird Leute geben, die werden wie die Maria sein. Die werden es lieben, Gott zu anbeten, ihm zu dienen, einfach Zeit mit ihm zu haben. Es werden so richtige Lobpreiser sein. Und sagt er, aber es wird auch die geben, die wir dringend brauchen, die Martha. Wo wir immer so drüber schimpfen über die Martha. Aber irgendjemand muss das Holz hacken, irgendjemand muss das Essen für die Kinder kochen und die Wäsche waschen und so. Und wir brauchen auch Leute, die sind wie die Martha, die aktiv da sind. Sagt er, und es wird Leute geben wie der Lazarus, die eigentlich zum Tode verurteilt sind, durch Krankheiten, durch also hoffnungslose Fälle und wo die Auferstehungskraft Jesus reinkommen wird und sie auferstehen wird. Und das kann ich bezeugen. Ich bin seit über 10 Jahren dort und wirklich, Jesus tut so viel in unserer Mitte und das ist wunderschön. Das ist der kleine Issachar. Und Kinder sind wirklich eine Gabe Gottes. Ich liebe Kinder und ich liebe es, dass Gott Kinder liebt. Und ich liebe es, dass es keinen Kinder-Baby-Heiligen Geist gibt, sondern das ist derselbe Heilige Geist, den du und ich haben, dass es derjenige ist, der auch in den Kinderherzen wirkt. Nur vernachlassen wir manchmal unsere Kinder. Darf ich da a word of warning geben? Ich habe schon festgestellt, so Kinderstunde in Deutschland und Kinderstunde in Afrika sind echt zweierlei. Unsere Kinder spielen mega viel in der Kinderstunde in Deutschland. Leute, die brauchen Gottes Wort. Die Generation, die wird noch viel schlimmere Sachen erleben als wir. Europa wird immer gottloser. Von nichts kommt nichts. Wenn wir nichts in die Herzen der Kinder pflanzen, auch wenn sie es noch nicht verstehen, aber der Heilige Geist kann kommen, kann Offenbarung schenken, kann ihr Verständnis öffnen. Lernt Gottes Wort auswendig. Lernt Bibelverse mit ihnen auswendig. Lernt Lieder mit ihnen auswendig. Das ist ein Schatz fürs Leben. Wer weiß, wo es mal mit uns endet. Also es wird ja immer, gibt ja immer mehr Verfolgung. Auch in Europa werden sich die Zeiten verändern. Jetzt habt ihr noch richtig viel Freiheit. Ich habe gehört, der Werner hat mir erzählt, dass ihr auch registriert seid und das alles könnt. Nutzt ihr eure Freiheit? Der Teufel macht es so super toll mit seinen LGBTQ-Gruppen und weiß ich nicht alles, der müllt die Kinder zu, weil der weiß, wenn der Same drin ist, den wieder rauszukriegen, das ist nicht ohne. Nimm's ernst, Eltern. Wenn du ein Patentante bist, Patenonkel bist, nimm dir Zeit, nicht nur für die Kinder zu beten, aber ja, lass dir von Gott Weisheit geben, wie du kreativ in ihnen Liebe für Gottes Wort entwickeln kannst. Unsere Kinder, das ist der Hammer. Wirklich, unsere Kinder, die kennen Gottes Wort. Auch wenn sie noch nicht alle bekehrt sind. Aber wir tun, was wir tun können und dann kann der Heilige Geist andocken. Und was das Schöne ist, Kinder sind einfach, das heißt, wenn ihr nicht werdet wie Kinder. Wir sind so verkopft, wir machen Dinge so kompliziert. Aber Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins Reich Gottes kommen. Kinder glauben, was Gott sagt. Die Bibel nehmen die als bare Münze. Ihr habt es bestimmt auch schon erlebt, wenn meinem Kind was verspricht. Ey, wenn ich in die Stadt gehe heute, ich komme mit dem Bonbon zurück. Mit Sicherheit wird das Kind dastehen, einen angucken und mir ist ja schon, ich bin einige Male schuldig geworden. So, Schwester Debbie, du hast gesagt, du bringst uns was mit und so. Ich denke, oh nein, ich habe es vergessen. Ne? Aber Gott vergisst es nicht. Wenn er was verspricht, er hält es. Und unsere Kinder, wir haben dann schon auch Fälle, wo Kinder aus Elternhäusern kommen, wo sehr viel auch dämonische Belastungen da sind. Also Zauberei ist ganz, ganz stark in Afrika. So dieser Voodoo-Zauber. Und die wissen auch so, der Neidfaktor, dass klar, wenn irgendjemand am Kommen ist und sehr intelligent ist in der Schule, dann gibt es manchmal echt Neider, die zum Zauberer gehen und einen Voodoo-Zauber auf das Kind legen lassen und die drehen dann fast plötzlich durch, ne? Oder kippen um bei Prüfungen, können die Arbeiten nicht mehr schreiben, damit die keinen Erfolg im Leben haben. Und dann gibt es Eltern, die ganz bewusst ihre Kinder zu uns schicken, weil die wissen, wir beten. Und das Coole ist, sind halt nicht nur wir, die beten, es sind die Kinder auch. Die wissen dann, bumm, jemand kippt um, eine Manifestation und dann fangen die an, im Namen Jesus, mach der Finsternis, geh weg, bis die Kinder wieder aufstehen und die Schule weitermachen können. Und Jesus sagt, geht hin, heil die Kranken, treib die Dämonen aus. Ne, das ist unser Job. Tut ihr das? Halleluja. Ihr tut das, gell? Ja? Und wenn nicht, dann fangt an. Weil auch in Europa gibt es genug Finsternis, gibt es genug Okkultismus, gibt es genug Esoterik, genug Yoga. Yoga ist nicht einfach nur eine Entspannungstechnik, christliches Yoga. Ja, guckt euch mal die Wurzeln an. Ich habe schon mit Leuten, wir haben schon einiges erlebt mit Leuten und so weiter, die davon befreit worden sind. Nicht als beängstigend, aber das Coole ist, wenn du merkst, du bist nicht ganz frei, Jesus kann dich frei machen. Ja, was wir vorhin auch gesungen haben, ich will frei sein. Das ist das, was in unseren Herzen drin ist. Und Leute suchen überall danach, nach was sie frei machen kann. Und der Fakt ist, die Wahrheit ist, wir wissen, wer frei macht. Jesus ist immer noch der, der frei macht. Und wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Nicht nur semi-frei. Das begeistert mich einfach. Okay, wir können weitermachen. Hier, das ist unser kleiner Baraka. Ich wollte euch einfach nur ein paar Bilder zeigen. Baraka, der war kurz vorm Tod. Seine Mama ist auch die war durchgedreht, Papa ist unbekannt und dann eine barmherzige Frau hat sich um ihn erbarmt und die haben sie gefunden, quasi, ich glaube draußen sogar, oder seine Mama ist gestorben, der hat schon Maden gehabt, ne? Richtig übel, der war wirklich am Verrecken, kann man wirklich sagen. Und letztes Jahr kam er zu uns und er entwickelt sich prächtig und ich denke, oh, die Liebe Gottes, ne? So ein Kind, wo kein Mensch richtig drauf achten wird und Jesus sieht das Kind und er führt die Connections, weil es war richtig cool. Die hat bei mir angerufen, mich gefragt, ich höre, du arbeitest mit Kindern. Ich habe so ein Kind, das habe ich aufgenommen. Mir selber geht es richtig schlecht, ich kann kaum laufen. Ich bin sehr krank, aber ich möchte dem Kind helfen. Könnt ihr das Kind aufnehmen? Ich habe gefragt, Entschuldigung, von wem haben Sie denn meine Telefonnummer? Also ich weiß nicht, wer die Person heißt. Ich war in so einem Gottesdienst, habe eine Frau unterwegs getroffen, habe ihr von dem Problem erzählt und die hat mir die Handynummer gegeben, hat gesagt, red mit der Frau, die kann dir helfen. Und die weiß bis heute nicht, wer das ist und ich weiß auch nicht, wer es ist, aber das Kind ist bei uns. Preis dem Herrn. Okay, dann das Nächste. Das ist der Edgar, das ist ein richtiger Edgar. Edgars Mama ist auch durchgedreht und die hat ihn dann ab und zu mal so an die Bananenstaude einfach angebunden mit einem Tuch und ist ab die Postparty machen gegangen, einfach weil es nicht mehr ganz zusammen hat. Und der arme Kerl, da hing dann immer an einer Bananenstaude dran. Esoteriker fänden es bestimmt gut, so eine Staudenumarmung, aber das war nicht das Ziel. Jetzt ist er bei uns, wird von der Liebe Gottes umarmt. Er braucht noch innerliche Heilung. Er kommt nachts auch im Dunkeln, kommt er raus und kann auch den Hotpot öffnen, wo das ganze Essen drin ist und so. Also irgendwas ist in ihm noch nicht ausgefüllt, aber das wird Jesus noch tun. Okay, das Nächste. Hier, das ist die Upendo, fängt links an. Wir haben eine Nachricht bekommen von einer Gemeinde, dass in ihrem Dorf eine Frau ist, die ist auch durchgedreht. Die war völlig, völlig gesund, ne? Die hat erwachsene Kinder, war verheiratet, völlig gesund. Und plötzlich kam auch irgendwas dazwischen. Sie ist verflucht worden, durchgedreht und wird halt missbraucht von Männern und kriegt immer wieder Kinder, die dann im Alter von ungefähr 12, 15 Monate, 2 Jahre oder sowas sterben, weil sie es dann einfach nicht mehr ernähren kann. Und dann hieß es ja, die hat jetzt ein Kind und wenn ihr nicht kommt, das Kind wird sterben. Und dann sind wir hin und haben sie tatsächlich getroffen vor ihrer Lehmhütte da und haben mit ihr gesprochen. Ja, ja, wir dürfen reinkommen. Dann hat sie die Türe aufgemacht und dann saß dieses Kind im Semidunkeln auf dem Heuboden. Ne? Und als sie uns gesehen hat, sie hat geschrien. Ich glaube, ich war die erste Weiße, die sie gesehen hat. Sie hat geschrien, furchtbar Angst gehabt, das arme Kind und völlig abgemagert. Und wir wussten, wenn wir das Kind nicht mitnehmen, das wird es echt nicht überleben. Und dann braucht man natürlich auch Weisheit, haben wir mit ihr gesprochen, habe ihr versucht zu erklären, dass wir eine gute Schule haben, dass wir ihrem Kind die Möglichkeit geben können, eine gute Ausbildung zu geben sozusagen. Und sagt, bist du bestimmt eine gute Mama und du möchtest das für dein Kind. Und ja, aber trotzdem war sie nicht so ganz. Und dann habe ich irgendwann gesagt, guck mal, dein Kind wird sterben, wenn du es nicht gehen lässt. Oh, nö, 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 das stirbt nicht. Und dann hat Gott meiner Kollegin einen guten Gedanken gegeben. Und als Saku, guck mal, ich gebe dir Geld und dann kannst du kommen und dein Kind bei uns im Kinderdorf besuchen. Und als sie Geld gehört hat, zwar echt nicht viel Geld, ist es sofort, ja, 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 könnt das Kind ruhig nehmen, ist okay, ne? Also es war echt schon eigentlich traurig und wir haben das Kind dann mitgenommen und ich habe dann meine Kollegin gefragt, wie wäre es, wenn wir das Kind Upendo nennen, die Liebe, Liebe Gottes, weil es die Liebe Gottes ist, dass das Kind überlebt hat. Pendo nach ein paar Monaten in der Mitte, Pendo 2019, leider hatte ich jetzt kein aktuelles Bild, aber ja, Gott hat ganz viel schon in der Pendo getan und das berührt mich immer, dass Gott diese Kinder sieht. Können Sie zur nächsten Folie? Hier, da sieht ihr eine Familie. Rechts das Mädchen mit der Sonnenbrille, das ist die Furaha. Und die Furaha, die kam ungefähr vor, ich glaube, 7 Jahre zu uns. Da gab es einen Fall, kam auch im BBC. Also wie gesagt, Tansania, da gibt es ganz viel Okkultismus auch. Und vor allem, was erstaunlich ist, kurz vor Wahlen geht es richtig hoch. Da gehen dann halt Politiker zum Zauberer und ja, was muss ich machen, damit ich gewählt werde? Und na, wie kann ich reich werden? Und da kommen so Sachen wie, bring mir ein Albino-Arm, ein Albino-Bein, bring mir, was weiß ich, die Speiseröhre von jemandem, Kehlkopf quasi, dann wirst du reich werden. Furchtbare Sachen. Und die Leute glauben das, die machen das wirklich. Ne? Da werden wirklich Leute überfallen. Wir hatten eine Zeit, da hat man so viele Leute in unserer Gegend gefunden, tot, denen man einfach nur den Kehlkopf quasi rausgeschnitten hatte. Furchtbare Sachen. Also der Teufel macht Leute richtig dumm. Und dieses Mädchen, die haben ziemlich viele Albinos in ihrer Familie, also die haben einfach den Gendefekt in ihrer Familie und ihre Mama, das ist die Frau in der Mitte, die hat 6 Kinder, 3 sind normal pigmentiert und 3 haben halt Albinismus. Und dann an einem Abend, sie hat ihren kleinen Jungen, der war glaube ich so 2 Jahre alt, auf dem Rücken gehabt mit einem Tuch und die Furaha war bei Nachbarn und der große Bruder, der war glaube ich auch irgendwo und plötzlich sind sie von 3 Männern überfallen worden, gar nicht so spät, so abends um 8 Uhr und die Männer haben gesagt, gib uns den kleinen Jungen. Sie sagt, nee, den gebe ich nicht weg und dann haben sie ihr mit der Machete so quer über übers Gesicht gehauen. Könnt ihr so sehen, man sieht es also gut von Weitem, sieht man es vielleicht nicht so, aber ihr Gesicht ist ziemlich, also ist nicht ganz symmetrisch. Es ist keinem symmetrisch, aber bei ihr sieht man es halt richtig, dass es mit der Machete so durchgeschnitten wurde. Ne? Und sie hat geschrien, hat versucht, die Kinder zu bewahren und der Mann ist ab und davon, der hat nicht so ganz viel Kraft gehabt. Und dann haben sie die Kinder in Sicherheit gebracht und es ist eine andere Region, ziemlich weit von uns weg auch, also auf der anderen Seite, von einem anderen Stamm. Und dann hat die Regierung zur örtlichen Sozialarbeiterin gesagt, es ist okay, du kannst dich informieren, quasi gucken nach einem Kinderdorf, schick sie dahin, wo sie irgendwie am sichersten ist. Und dann haben sie die Bethel-Schwestern angerufen, die sind nicht so weit von uns entfernt, aber die nehmen nur Säuglinge auf, von 0 bis 2. Und dann rief mich die Schwester an, sagt, sag mal, könnt ihr ein Kind aufnehmen, das ist 5 Jahre alt, das ist zu groß für uns, das und das ist passiert. Wir so, ja klar, können wir aufnehmen. Und dann kamen die so richtig mit bewaffneten Bodyguards, wurde der da gebracht, dass niemand sie unterwegs überfällt. Und andere Stammessprache, andere Region, die konnten uns eigentlich gar nicht verstehen, das arme Kind. Und hieß dann auch noch Tabu, Mühsal. Und ich dachte, das geht ja mal gar nicht. Da ist mal Albino, hat so ein Erlebnis in der Familie und heißt dann auch noch Mühsal. Die Menschenrechtslady gefragt, können wir der nicht irgendwie einen anderen Namen geben? Ja, können wir machen. Sag ich, wie wäre es mit Furaha? Furaha ist Freude. Sagst du, ja, können wir machen. Dann haben sie gleich umgenannt, sie muss sich auch gleich dran gewöhnen. Sagt ja, das ist eine Freude, es ist eine Freude, dass sie lebt, dass sie überlebt hat und Gott hat was mit ihr vor. Und sie war total traumatisiert. Also sie konnte auch nicht alleine schlafen. Die muss immer jemand im Schlaf berühren, wissen, dass eine Erzieherin da ist, eine Mama ist da, ich bin sicher. Aber Gott hat das Mädel so geheilt, die hat so eine Freude. Also wenn man die sieht, die strahlt übers ganze Gesicht, die kommt, umarmt einen auch und es ist untypisch in der afrikanischen Kultur, dass ein Kind den Erwachsenen fragt, wie geht's dir? Aber sie macht es. Wenn man sie fragt, Fra, Jambo, wie geht's dir? Sie, Jambo, nawewe, und du, geht's dir auch gut? Und so, also richtig süß. Und das berührt mich, dass durch den Gehorsam von diesem Hans Duyker, von dem Johannes, von meinen Eltern, wenn sie nicht gehorsam gewesen wären, vielleicht hätte Gott andere Leute gefunden, aber Gott braucht Menschen, durch die er arbeiten kann. Und Gott zwingt niemand. Er ist ein Gentleman. Er klopft so ganz sachte an die Tür, ne? Und sagt 1, 2, 3 hier. Und wenn wir unser Herz verstocken, und dann muss er weitergehen, ne? Aber eigentlich hast du das Größte und das Wichtigste in deinem Leben verpasst, was er für dich hat, ne? Verpass es nicht. Okay, wir haben dann nach 2 Jahren sind wir hin, haben die Familie besucht. Der Vater war lange im Gefängnis in Untersuchungshaft, aber den haben sie auch befreit. Und ja, die Furaha ist weiterhin bei uns und sie sieht richtig hübsch aus, weil all die europäischen Gäste, die kommen, oder viele von denen, die kommen meistens mit ihrer 50er Sonnencreme und es kriegt dann alles die Furaha. Also sie ist bestens sonnengeschützt, hat keine dunklen Flecken, also es ist echt super. Okay, können wir weiter? Das ist der Frankie. Der Frankie ist nicht besonders gut in der Schule, aber der Frankie hat ein mega Herz vor Tieren. Er könnte stundenlang nur da sitzen und Hühner beobachten und die Schweine. Und ich denke, das hat Gott auch in sein Herz gelegt. Und dann möchte man auch das, was Gott in die Herzen der Kinder gelegt hat, fördern. Mhm. Ja. Okay, das sind unsere Kleinen. Wir nennen es Babykindergarten. Das sind so die kleinen Stöpsel. Das sieht auch ganz auf der linken Seite, da ist auch der Baraka mit dabei. Eigentlich hätte es nicht so knallorange werden sollen von ihrer Kinderuniform. Da hat einer ein bisschen was Falsches gebracht. Aber du siehst die überall wie so kleine Glühwürmchen. Wir können sie also nicht verlieren im grünen Gras. Man sieht sie immer. Und ja, das ist schön, dass wir gerade die Kinder auch schon erreichen dürfen. Und die junge Dame hier links, die junge Frau, ist bei uns im Kinderdorf aufgewachsen und hat dann nachher eine Montessori-Ausbildung gemacht und ist jetzt Mitarbeiter von uns, was auch echt schön ist. Mhm. Dann hier, das ist die Grundschule, unsere Kinder. Es ist halt einfach eine super Gelegenheit. Durch Kinder kannst du so viel erreichen. Wenn du die Kinder kriegst, kriegst du die Gesellschaft. Ne? Und wir haben die um die 450 Kinder sind jetzt gerade an der Grundschule, so in dem Stil. Und auch viele muslimische Kinder. Und die Eltern wissen, die Kinder kriegen Bibelunterricht. Wir beten zusammen, wir fasten zusammen, wir fasten mit Kindern. Fastet ihr? Ich weiß, es ist schwierig in Europa. Ihr habt so gutes Essen. Ich gebe es zu, die ganzen Käsesorten, alles. Es ist nicht so einfach. Aber wisst ihr, zu einem christlichen Leben gehört Fasten dazu. Das ist nicht eine Option. Jesus sagt ja so, wir fasten und beten. Also da passieren Durchbrüche. Und das fangen wir schon ganz früh an. Die Kinder, die fasten selber, auch in unserer Schule. Die haben ihre Tage, wo sie sich, ja, heute esse ich nicht, ich faste heute. Ich bete heute für meine Familie, ich bete heute für die Schule. Ich mache heute das und jenes. Und das ist toll. Also es ist echt, wenn man es bei Kindern reinbringen kann. Es ist viel einfacher, als nachher, wenn man erwachsen ist. Und die Dittelmaus, der Cartoonist, der hat uns damals eine riesengroße Spende gegeben. Also Cartoons sind gar nicht so schlecht. Ne? Und er hat 25.000 D-Mark hat er uns gegeben damals, mit der Bedingung, ihr müsst eine Schule bauen. Und seine Frau, die ist Architektin, die hat dann gleich alles gezeichnet, gemalt. Und wir sind letztes Jahr sind wir die beste Schule in unserem Distrikt gewesen. Und da sind wir Gott echt dafür dankbar, dass wenn die Kinder von uns gehen, auch wenn man sie öfters mal fragt, so die Kinder, was gefällt dir hier in der Schule? Es gibt immer wieder Stimmen, die sagen, dass wir Jesus hier kennenlernen dürfen, dass wir Gott hier kennenlernen dürfen. Und wir haben Zeiten gehabt, da war es richtig krass, vor allem im Mädcheninternat. Die Omas, die im Okkultismus sind, die suchen immer jemanden, die das Erbe übernehmen werden dann im Okkultismus. Und ganz oft sind es die Mädchen, nicht oft die Jungs irgendwie, die Mädels sind da sensibler oder so. Und da hat es Zeiten gegeben, wo plötzlich bei uns wirklich, bei den Mädels ging es da rund um nachts dann, die haben da Dämonen manifestiert. Die sagen, die sind dann irgendwie im Geiste, was weiß ich, geschwebt und so weiter. Übelste Sachen. Und dann, wo das ganze Team sich zusammensammeln musste und richtig gebetet haben, bis die Kinder frei waren. Also das ist nicht so ohne zu nehmen. Das hat wirklich Kraft. Und wenn man hier in Deutschland auch nicht so wahrnimmt oder in Österreich und andere auch hier Harry Potter und alles lesen, Leute, das Zeug ist echt. Ja, das Zeug ist echt und wisst ihr was? Das ist noch echter. Es ist noch stärker. Aber es braucht Leute, die hingehen und die dem Vertrauen schenken und die sich von Gott herausfordern lassen. Geht hin, setzt die Gefangenen frei. Wenn du frei bist, möchtest du das andere frei werden. Ja? Amen. Okay? Hier, das sind unsere Kinder, die haben vorletztes Jahr die siebte Klasse abgeschlossen. Jedes Kind hat eine ganz besondere Geschichte. Und keine von den Kindern wären bei uns, wenn wir nicht Patenschaften oder Paten in Österreich, Schweiz und Deutschland hätten, die es den Kindern ermöglichen. Wir haben Leute, die Kinder schon fast 15 Jahre lang jeden Monat mit 50 Euro sowas unterstützen. Also wo ich denke, Respekt, wirklich. Und es lohnt sich. Man sieht die Kinder ja kaum. Manchmal ist es ja wahrscheinlich so, ja gut, man schickt das Geld hin, was passiert da schon? Aber ihr dürft gerne mal nach Tansania kommen, ihr dürft sie besuchen, ihr dürft sie sehen. Gott tut wirklich was in den Herzen der Kinder. Und hier möchte ich ganz kurz das Mädchen hier herauswählen. Die hier, das ist die Elliot. Und Elliot, die hat eine Zwillingsschwester. Die Eltern sind an AIDS gestorben. Ihre Zwillingsschwester war auch HIV-positiv, ist auch an AIDS gestorben. Aber sie ist gesund geblieben. Also echt auch ein Wunder. Und sie ist mit ihrer großen Schwester zu uns ins Kinderdorf gekommen. Nachdem die Eltern gestorben waren, nach einigen Jahren sind wir hin, haben die Lage gesehen. Und sie war immer so verdruckst, immer so irgendwie komisch. Naja, lange Geschichte kurz gemacht, irgendwann mal wirklich mitgekriegt, dass die Oma, die ist im Okkultismus auch verstrickt, und die hat irgendwann mal zu ihr gesagt, weißt du, ich gebe dir das, irgendwie so dieses Zaubererbe, ein Amulett oder so, und ich werde ab heute auf dich aufpassen. Und sie hat ja gesagt und dadurch hat sie sich für die Dämonen geöffnet und ist dann wirklich auch belastet gewesen. Und dann haben wir während der Corona-Zeit drei Monate keine Schule gehabt und haben dann 3 Monate jeden Tag uns getroffen im Kinderdorf und haben gebetet. Also bei uns lief das ein bisschen anders mit Corona. Es war echt ein Segen, weil unser Präsident, der hat gesagt, Leute, wenn ich die Leute jetzt einloche, also dann sterben sie vor Hunger. Das bringt eh nichts. Wir müssen arbeiten. Die meisten leben von der Hand in den Mund. Aber dann auch gesagt, Angst bringt auch nichts. Und er war ein gottesfürchtiger Katholik und hat gesagt, wir machen es nach 2. Chroniker 7, Vers 14. Ich fordere euch aufs ganze Land, Freitag, Samstag, Sonntag, wir werden fasten und beten. Denn Gottes Wort sagt, wenn mein Volk, das nach meinem Namen benannt ist, sich demütigt. Oh, Hochmut und Demut, Gegensätze, ne? Habt ihr auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass ihr manchmal ein bisschen stolz seid? Bei mir kommt es manchmal hoch und ich, das ist nicht richtig. Das ist nicht. Und deswegen sagt Gott, wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt, erster Schritt, um Gott zu erleben, zuzugeben, ich kann nichts. Ich hab's verbaut. Gott, ich beug mich vor dir. Ich werde demütig. Und es ist besser, wir demütigen uns unter Gottes allmächtige Hand, als dass er uns demütigt. Das ist kein schönes Erlebnis. Also lieber freiwillig sich demütigen. Und dann sagt er, und von ihren, welchen Wegen? Von ihren netten Wegen? Von ihren bösen Wegen ablassen. So, liebe Zeit, wie können denn Leute, die nach seinem Namen benannt sind, noch böse Wege haben? Wir sind doch geheiligt, gereinigt. Das sind wir. Aber wir haben auch manchmal unsere Päckle. Und wir haben auch manchmal eigene Kompromisse, die wir mit der Sünde machen. Und manchmal kommt die Sünde ja nicht so ganz schrecklich. Sie sieht ja eigentlich immer nett aus. Ne? Der Teufel kommt ja mal und verpackt das so schön und so. Aber Sünde ist Sünde. Und ich habe mal einen Pastor gehört, der hat über die Söhne Ahabs gesprochen. Es waren 40 Söhne, gell? Die nachher alle geköpft wurden. Ne? Und er sagt, wo Sünde ist, müssen die Köpfe rollen. Mit Sünde darf man nicht spaßen. Gott sieht Sünde als Sünde an, egal wie unsere Gesellschaft sich verändert hat und vielleicht sagt, das kann man nicht ganz so krass sehen, das hat sich geändert in unseren Zeiten. Gottes Standard ändert sich nicht. Gottes Standard bleibt da. Und es kann sein, dass wir den Standard geändert haben, aber das heißt nicht, dass Gott den Standard ändern muss. Dann müssen wir an uns arbeiten und sagen, Gott, we have to come back to your standard. Und das ist, wenn mein Volk sich demütigt und wirklich von ihren bösen Wegen abweicht und zu mir schreit, werde ich vom Himmel hören. Garantie, es ist ein Prinzip, er wird hören, er hat es versprochen. Und werde ihr Land heilen. Und das hat unser katholischer Präsident ganz klar zitiert. Wir haben gesagt, ey, das ist der Hammer, da machen wir mit. Das ganze Kinderdorf haben uns alle gesammelt und zwar richtig eng, von wegen hier Distanz. Das Einzige, was wir gemacht haben, einmal überall aufgestellt und Hände gewaschen, was uns generell mal gut getan hat in der Reinigungslehre. Also wir haben weniger Würmer und Schnupfen gehabt. Und aber da haben wir uns jeden Abend getroffen und wir haben die Häuser haben unterschiedliche Funktion gehabt oder immer wieder in die Aufgabe gehabt, das Gebet zu leiten. Und Jesus kam so durch. Dinge, für die wir jahrelang gebetet haben. Erweckung im Kinderdorf. Dadurch, dass wir keine Schule hatten. Wir hatten Zeit mit Gott. Der konnte mit uns arbeiten. Da sind Kinder, haben sich richtig bekehrt. Da sind Kinder heil geworden. Da sind Kinder frei geworden. Das war der Hammer. Da haben wir gesagt, jetzt feiern wir das Abendmahl zusammen. Da haben wir das Abendmahl mit um die 53 Jugendlichen gefeiert. Und wir haben es ganz klar erklärt. Hey, Abendmahl, Bündnis zwischen mir und Gott. Nicht einfach nur irgendwie, oh, nimm mal ein bisschen Brot und ein bisschen was auch immer. Ist ja nett. Wir denken an das, was Gott getan hat. Es hat eine Kraft in dem Abendmahl, wenn wir das denken, was Gott für uns getan hat. Und dann sind sie vorgekommen und sie war auch mit dabei. Und sie geht an den Tisch und plötzlich volle Kanne vom Tisch haut sie es nieder. Und es war so ein Bild für alle. Das Mädchen war noch in einem Bündnis mit Zauberei. Die konnte nicht an dem anderen Bündnis teilnehmen. Entweder bist du ganz bei Jesus oder du bist auf der anderen Seite. Trittbrettfahrer kommen nicht weit. Das geht nicht. Entweder du bist ganz dabei oder du bist ganz weg. Ich meine, die Bibel ist gar so radikal, die sagt, wer sündigt, der sündige voll. Und wer heilig ist, der heilige sich noch mehr. Es gibt kein Zwischending. Und heutzutage haben wir eine mega Grauzone. Und ich glaube, deswegen erleben wir Gott auch manchmal nicht so sehr, wie wir ihn erleben könnten oder wie er durch uns arbeiten würde. Es liegt nicht an Gott. Er ist da, er wird gerne, aber er kann keine Kompromisse machen. Und das hört sich manchmal hart und, wie soll ich sagen, aber je klarer, Gottes Wort ist klar, es ist ein Schwert. Es scheidet. Autsch, und scheiden tut weh. Ja, aber es bringt auch Heilung. Und dann ist sie komplett frei geworden. Und das Mädchen liebt Jesus. Und das ist, was mich so ermutigt, wo der Herr auch zu uns gesprochen hat, dass er Tansania eigentlich heilen möchte durch die Kinder und Jugendliche. Dass er was durch diese Generation tun möchte. Da, wo vielleicht manche der Alten nicht mehr so flexibel sind oder ja, vielleicht in ihrer Religion, in ihrer Denomination festgefahren sind. Aber Gott möchte auch was tun durch die neue Generation. Mhm. Amen. Ja. Hier noch ein paar Bilder. Das sind ein paar von unseren Jugendlichen, die also bei uns aufgewachsen sind. Ganz links die Coletta. Coletta, die hat uns auch ganz schön auf Trab gehalten, ist ihre eigenen Wege gegangen, hat wieder zu Jesus zurückgefunden, war in Albanien, hat bei Nehemia Gateway ihre Ausbildung gemacht und ist jetzt mit unserer Buchhalterin im Kinderdorf, macht eine super Arbeit. Der junge Mann in der Mitte, der mit dem Orangenen, das ist der Anderson, der liebt Jesus auch total, der studiert gerade noch weiter. Und der Revo mit dem riesen Smile, das ist der Lobpreiser, absolute Lobpreiser. Der liebt es, Jesus anzubeten und das ermutigt, dass es ist nichts umsonst, sondern wenn wir es von Herzen tun. Ja, die Bibel sagt, die einen sehen, andere begießt, andere erntet. Manche haben das Vorrecht, die dürfen sehen, wie sie gesät haben, geerntet haben gleichzeitig. Nicht alle sehen es, aber trotzdem heißt es, nicht aufgeben, dranbleiben. Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Mhm. Dann hier noch ein Beispiel, der junge Mann hier im roten T-Shirt ist der Gordius. Gordius kam mit 5 Jahren zu uns, seine Eltern waren auch an AIDS gestorben und Gordius war ein richtiger Bengel. Das war einer, wir haben so ein paar richtige, wo du denkst manchmal, oh, könntest du auf den Mond schießen. Oder ich bin, Herr, schenk uns Liebe für diese Kinder. Ne? Also es ist nicht immer so die süßen, armen, weißen Kinder, oh nee, du da, da sind richtige Brocken dabei. Und wo du manchmal nicht weißt, wo du die hinschicken sollst, weil sie niemand mehr haben und denkst, eigentlich könnte man sie jetzt auch nicht hier behalten. Aber Jesus liebt sie alle, ne? Und irgendwann mal kam der Herr bei ihm durch und hat sich radikal bekehrt, hat wirklich sein Leben Jesus gegeben. Er hat sich dermaßen verändert, hat Lehramt, eine Ausbildung als Lehrer gemacht, ist zurückgekommen und jetzt ist jetzt unser Konrektor von der Grundschule, hat die Lady links geheiratet mit dem roten Tuch, das ist seine Frau, gerade schwanger mit dem zweiten Kind, das andere ist sein kleiner Bub und hat gesagt, ich habe eine Vision, ich will was machen. Hat sich ein richtig großes Stück Land gekauft, ein bisschen weiter weg von der Schule, mit einem Bächle, einer Quelle und da hat er jetzt seine Hühner, seine Hasen, seine Ziegen, Enten, Kühe habe ich mit ihm zusammen und so, habe gesagt, jetzt machen wir einfach mal ein Projekt und so und fängt halt wirklich von der Picke aus an, mit Lehmhütte und so, aber mit einer Fröhlichkeit, wo ich denke, es hat sich gelohnt, dass wir jetzt den auch als Mitarbeiter haben. Ja, genau. Und das links ist meine liebe Mama. Ja. Dann, nachdem wir die Grundschule einige Jahre hatten, hat der Herr für uns eine Tür geöffnet, dass wir eben diese, ich weiß nicht, ob man auf Deutsch Werkrealschule sagt oder eine technische Realschule. Werner, was hast du gesagt? Wie heißt das bei euch? Dankeschön. So was ist es, genau. Und weil einfach zu viel Kopfwissen da ist, ne? Alles ist verkopft und dann kommen sie aus der Schule und können nichts. Ne? Und dann haben sie ihr PhD, ihr Diplom und so viele Arbeitslose. Wir haben gesagt, nee, das müssen wir ändern. Wir müssen die Gaben, die Kinder haben, auch praktisch fördern und ihnen einfach praktisches Mitteln verteilen. Und dann hat mich Jesus ganz überrascht und hat mich aus dem Kinderdorf rausgenommen, wo ich eigentlich echt gerne war, und hat mich in diese Schule geschickt. Ich bin jetzt da die zweite Managerin und ja, darf lernen, mich vom Gott gebrauchen zu lassen, mit Lehrern zu arbeiten, was eigentlich gar nicht mein Spezialbereich ist, aber er gibt uns nicht Spezialbereiche, sondern die Bereiche, wo er weiß, da kann er uns stretchen, da werden wir ihm vertrauen müssen. Und mich freut es jetzt, weil, wisst ihr, Gott hört einfach Gebet. Und wir haben jahrelang gebetet, Herr, komm rein, schenk du Veränderung. Herr, wir bitten dich um Umstrukturierung, dass die hier nicht herkönnen, dass du die entfernst, dass du die richtigen Leute reinbringst und so. Und ich habe dann so von außen manchmal so die Schule angeguckt, dachte, oh, den würde ich absolut feuern. Der Lehrer ist überhaupt nicht gut, der hat einen schlechten Einfluss. Und plötzlich sitzt du da und Gott sagt, no, jetzt tust doch. Und ich so, oh, ich wollte es eigentlich nicht tun. Ich wollte jetzt eigentlich nur von außen dafür beten, dass jemand anders das tut. Aber nee, Gott sagt dann, hier, jetzt hast du die Chance, jetzt mach's. Und mein Wunsch ist es echt, dass die Schule dazu dient, auch wenn wir einfach eine gute Ausbildung, aber vor allem, dass Kinder Jesus kennenlernen können. Weil wir haben noch die Freiheit und wir wissen nicht, wie lange wir die Freiheit haben, so das Evangelium predigen zu können. Und aber nicht nur die Schüler, auch die Lehrer. Und da hat mir Gott ein echt starkes Team gegeben, tolle Leute, aber einige sind sehr religiös, haben Jesus noch nicht kennengelernt, sind noch nicht durchbrochen. Und ich sage, Jesus, du hast mir die Schule geschenkt. Das ist mein Territorium. Und ich und mein Haus, wir werden dir dienen. Jawohl, das ist meine Familie, Herr, und jeder Lehrer soll dir dienen, jede Schülerin und Schüler soll dir dienen. Wir dürfen Land einnehmen. Gott kann es tun und da braucht man nicht so zimperlich sein. Der Herr ist kein Schwabe, der ist auch kein Sparsamer, er hat es in Hülle und Fülle. Und das hat er uns versprochen, ein Leben in Fülle. Und wenn du knausrig bist, dann hast du es noch nicht verstanden. Unser Vater kann alles. Wenn unsere Taschen leer sind, seine sind mega voll. Und für das, was er auch befiehlt, wo er uns die Vision gibt, das bezahlt er auch. Das finanziert er, da müssen wir nicht rumbetteln, er macht es. Und das ist echt ermutigend. Genau. Genau, und hier noch ein Dankeschön. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Also bei uns lebt Jesus Christus plural. In Hülle und Fülle. Aber ich möchte einfach auch euch ermutigen, ich habe es auch schon gedacht, so in Afrika, wenn mehr Christen ihre Häuser öffnen würden, für Kinder bräuchte man keine Kinderdörfer. Und es ist aber schon so im Denken, weißen Kinder können in weißen Heim. Aber eigentlich, wenn wir als der Leib Christi wirklich mal unsere Familien öffnen würden und bereit wären, solche Kinder aufzunehmen, ich glaube, da könnte Gott auch ganz andere Dinge tun. Und klar, es ist nicht angenehm, Kinder von anderen Leuten aufzunehmen. Man weiß ja nie, was da für eine DNA noch drin ist und so weiter. Ne? Aber ich denke, dass vielleicht Jesus das auch in unseren Herzen wirken möchte. Eine größere Liebe auch für solche weißen Kinder haben so einen Stellenwert bei Gott, und Kinder generell haben so einen Stellenwert. Und wenn ich heutzutage in unsere Gesellschaft gucke, nicht nur in Europa, sondern auch in Afrika, es fehlt so sehr vor allem an Vätern. Mamas findet man, richtig, Mamas mit einem mega Herzen, die alles tun würden, aber Kinder brauchen Väter. Und ich meine, den Mangel sieht man auch in Europa. Und da möchte ich ein Wort an euch richten, liebe Männer, liebe Brüder, ihr seid wichtig. Ihr seid wertvoll, ihr habt eine mega Funktion. Ich weiß, durch den Feminismus, der hat viel kaputt gemacht. Sorry, wenn es hier irgendwelche Feministen gibt. Nichts gegen Frauen. Frauen haben eine absolute wichtige Rolle im Reich Gottes. Gott gebraucht die und es ist wunderbar. Aber irgendwo sind unsere Männer ein bisschen runtergekommen. Auch in der Schule. Die Mädels sind immer die Tops und die Jungs hinterher. Ich sage, das kann nicht sein. Gott hat eine Berufung für Männer. Männer werden gebraucht. Und da möchte ich euch echt ermutigen, Männer, liebe Brüder, seid nicht passiv. Bleibt nicht zurück, denkt, ja, es sind die motivierten Frauen. Nee, übernimm Verantwortung. Übernimm die Aufgabe, die Gott dir gegeben hat. Es gibt Dinge, die könnt ihr viel besser tun. Und wo Gott euch gebrauchen kann, um ein Herz von einem Kind zu heilen. Also, ich merke es jedes Mal, wenn wir Jungs als Volontäre bekommen, die kommen anders an die Kinder ran als die Mädels. Wenn ein Papa kommt, also mein Papa ist erst letztes Jahr gestorben, aber wenn die Kinder gesehen haben, wie mein Papa mich noch mit Ende 30 in den Arm genommen hat, ich glaube, das war für die immer ganz wow. Dass es sowas gibt. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich es erleben durfte, was es heißt, einen guten Papa zu haben. Aber wir brauchen es mehr. Und vielleicht bist du hier und sagst, ja, du hast leicht reden, mich hier als Mann anzusprechen. Hast du eine Ahnung? Ich habe auch keinen Papa gehabt. aber wir haben einen himmlischen Papa, der kann immer noch auffüllen, was du verpasst hast. Und es gibt nicht nur biologische Papas, sondern geistliche Väter. Und da möchte ich euch ermutigen, übernimmt es. Sei ein geistlicher Papa für jemand anders. Nimm mal jemanden in den Arm. Bau eine Beziehung auf, dass Leute ihr Herz öffnen können. Es gibt so viel, mit dem Kinder und Jugendlichen zu kämpfen haben. Und es ist schön, wenn sie Frauen ihr Herz öffnen. Aber es ist noch besser, wenn wirklich sie sehen können, es gibt gute Männer. Weil ganz oft sind sie auch die Männer, die der Teufel gebraucht, um so viel kaputt zu machen, durch Alkoholismus und alles Mögliche. Aber bei uns ist auch ganz schlecht. Mit dem Bananenalkohol wird so viel kaputt gemacht. Du gehst am Morgens hin, die Frauen sind auf dem Feld und die Männer hängen alle besoffen rum. Wo ich dann so einen Hals auch manchmal kriege und denke, oh, liebe Zeit. Und danach haben wir die ganzen Kinder, wenn ihr an AIDS stirbt. Ne? Da sage ich ihnen schon manchmal auch echt meine Meinung. Okay. Ich habe mal eine Frage. Ich habe jetzt schon über einiges gesprochen. Genau, ein bisschen Zeit habe ich noch. Das mache ich jetzt in Kurzfassung. Ich möchte gerne mal von euch wissen, warum Jesus gestorben ist. Wunderbar, sehr wichtig, Dankeschön. Noch was anderes? Amen, weil er uns liebt, unverdiente Liebe, bedingungslos. Mhm. Amen, gekleidet in seiner Gerechtigkeit, super. Mhm. Gerettet, Amen. Noch was? Das ist mein Zeugnis, wunderbar. Mhm. Wir sind geliebt. Noch mehr? Unsere Identität, ja, in Christus, eine neue Identität. Wir sind Kinder des Allerhöchsten. Hm? Amen, für Krankheit. Ja, betet für Heilung. In seinen Wunden sind wir geheilt. Wir hatten jetzt gerade eine 3 Tage Heilungsgottesdienst bei uns in der Hauptgemeinde. Das sind so um die 500 Mitglieder, die Gemeinde. Und da haben die eine ganze Woche lang gefastet und gebetet, haben es auf Radio bekannt gegeben. Wir werden für Kranke beten. Wer krank ist, darf kommen. Die Bude war rappelvoll. Also gab es am Schluss gar keinen Platz, dass sie nochmal vorne zum Altarruf kommen konnten. Und du hast einfach gemerkt, durchs Fasten und Gebet, da war so eine Gegenwart Gottes da. Und dann hat mein Chef, der Johannes, über das Blut Jesu gesprochen. Was das Blut Jesus für uns bedeutet, was Jesus errungen hat. Ne? Und dann sagt so, nach einer Stunde, hat eine Stunde nur über das Blut Jesu gesprochen. So Glauben kam da richtig auf. Sagt er, und jetzt werden wir im Glauben. Es braucht nur Glauben. Mehr braucht man nicht. Und du hast Glauben, deswegen bist du heute hier. Wenn du nicht hier wärst, hättest du keinen Glauben. Du hast Glauben und wir brauchen nur Glauben und den müssen wir halt einfach mal aktivieren oder Gott muss den manchmal, muss uns die Enge drängen, dass wir anfangen, den zu aktivieren. Ne? Und ich denke auch durch Corona, durch Ukraine-Krieg und so einiges, werden wir in Europa mal so ein bisschen durchgeschüttelt. Ich finde es gut. Es war ein bisschen zu bequem, glaub. Ich glaube, es müsste mal ein bisschen noch anziehen, damit der Leib Christi wieder wach würde. Draußen gibt es eine Funktion, eine Aufgabe. Naja, auf jeden Fall. Als dann der Punkt kam, wir sagten, jetzt werden wir uns ausstrecken im Glauben, egal wo du bist. Das Blut Jesu ist da, du kannst connecten durch Glauben und du kannst Heilung und Befreiung und Sieg erleben im Blut Jesu. Ich sag's euch, das war der Hammer. Das war so geladen. Ich habe ein paar deutsche Volontäre dabei gehabt, die haben sowas auch noch nie erlebt gehabt. Plötzlich, bumm, hier ging ein Dämon raus, bumm, da ein Dämon, da hat sich manifestiert, da Heilung, bumm. Also es war wirklich so Dynamit Gottes, ging dir in die Luft. Herrlich, ich habe so gefeiert, es war so schön. Und wisst ihr, das ist nicht eine Ausnahme. Das sollte die Regel sein. Die ersten Christen hießen die Menschen, die die Welt auf den... Jawohl. Stellst du deine Welt durch Jesus auf den Kopf? Oder hat er dich noch nicht auf den Kopf gestellt? Vielleicht müssen wir erstmal auf den Kopf gestellt werden, damit wir auch mal auf den Kopf stellen können. Leute, ich möchte euch einfach motivieren, dass es so viel mehr gibt. Dass man aus dem Passiven und Lauen, dem Trägen, wo wir vielleicht müde geworden sind, wo wir vielleicht denken, das ist, was Leute auf dem Missionsfeld erleben. Nee, Pustekuchen. Jeder ist eigentlich Missionar, laut Hudson Taylor. Entweder du bist Missionar oder du bist Missionsfeld. Und heute kannst du dich entscheiden. Du kannst ja aus deinem Acker, kannst du jetzt vielleicht die Seiten wechseln und anfangen, auf anderen Ackern zu arbeiten und rauszugehen. Weil Jesus möchte uns gebrauchen. Und das ein Vers, den möchte ich euch vorlesen, warum Jesus auch gestorben ist. Ihr habt es alle super gemacht. Ihr könnt alle, ihr seid alle Evangelisten. Ihr wisst, warum Jesus gestorben ist. Das ist super. Aber es gibt einen Satz, den zitieren wir immer gar nicht so oft. Und 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 15. Und da steht drin, und er ist darum für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben. Wir waren tot, ne? Wir waren geistlich tot. Durch Jesus sind wir geistig wiedergeboren, haben sein Leben bekommen. Also das spricht zu uns. Und er ist darum für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Halleluja, gell? Ich lese nochmal, so gut. Und er ist darum für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Für wen lebst du? christliche Selbstverwirklichung goodbye. Gibt's nicht. Ich bin mit Christus gestorben. Nun lebt nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ja, das ist echt so. Manchmal kommt der alte Adam noch mal hoch, also das merke ich auch, obwohl ich im Thuner See in der Kälte getauft wurde, da kommt so manchmal hoch und denkst, nee, das war's Fleisch. Das war's Fleisch, das war nicht der Geist Gottes. Als Jesus mich gerettet hat, hat er mir einen Auftrag gegeben, nicht für mich selber zu leben, sondern für ihn zu leben. Und da kommt die Herrschaft Gottes in den Bereich. Ist Jesus wirklich der Herr deines Lebens? Und das können wir uns so vorstellen, auch wie so ein Lebenshaus. Ein Lebenshaus mit ganz vielen Räumen, Beziehungen, Finanzen, Arbeit, Berufung, alles Mögliche, was es in dem Haus gibt. Sexualität, all diese Bereiche. Und Jesus möchte der Hausherr werden. Er möchte den Schlüssel bekommen. Er möchte Raum haben, in jeden Bereich zu gehen. Und ich meine, es gab einen Zeitpunkt, wo Jesus durch seinen Geist an dein Herz geschlagen hat, ne, geklopft hat an die Herzenstüre. Und sagt, lass mich rein. Und da hast du eine Entscheidung getroffen, jawohl, ich lass dich rein. Aber wisst ihr, loszulassen ist nochmal eine andere Geschichte. Ihm wirklich alle Kontrolle zu übergeben, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und es geht auch nicht von jetzt auf nachher. Das ist ein Prozess. Und da habe ich mal eine Geschichte gehört, ich mache sie ganz kurz über das Lebenshaus. Kennt ihr vielleicht auch von dem Mann, der eines Tages ein ganz sanftes Klopfen auf seine Türe gehört hat. Herzenstüre. Und denkt, ja, hab gar keinen Termin. Komisch. Macht die Türe auf und Jesus steht vor der Haustüre. Und Jesus sagt, darf ich bei dir einziehen? Und er denkt, das ist ja schon cool. Ich meine, Jesus hat so viel zu tun überall in der Welt. Und jetzt kommt er ausgerechnet zu mir und sagt, Jesus, du bist herzlich willkommen. Und ich habe meine Wohnung wunderbar renoviert. Das schöne Fliederzimmer gehört dir mit mega Ausblick und so weiter. Fühl dich einfach wohl. Und Jesus kommt und zieht in das Zimmer ein. Und dann ein bisschen später gibt es einen riesen Schlag an die Türe und ich denke, was ist denn jetzt los? Ist das noch mehr Leute? Ich habe doch gar keinen Termin. Öffne die Tür und wer steht vor der Türe? Satan. Und er steckt seinen Fuß rein und zack, er ist drin. Er hat jede Gelegenheit, die wir ihm geben, der nutzt seine Gelegenheiten. Und wenn es nur ein Fingerle ist, du gibst ihm das Fingerle, er nimmt das zweite, irgendwann mal hat er die ganze Hand und du bist wieder in Knechtschaft. Aber Jesus ist gekommen, um freizusetzen. Und er hat dann echt so einen Struggle mit dem Teufel, schmeißt ihn am Schluss raus, macht die Türe zu und denkt, ich verstehe es nicht, Jesus ist in meinem Haus, warum kam der nicht, um mir zu helfen? Und er geht, klopft an die Türe und fragt Jesus, Jesus, hast du es mitgekriegt hier? Ja, das war ganz schön laut im Haus, ich habe schon mitgekriegt. Ja, sag aber Jesus, warum bist du denn nicht gekommen? Und er sagt, du, bei mir war es ruhig, bei mir war alles in Ordnung. Und er so, hä? Und er sagt, okay, Jesus, lass mich überlegen, ich gebe dir noch ein paar andere Räume. Und überlegt sich, ich gebe dir den Raum Familie und Beziehungen beim Haus. Oh, sagt der Jesus, da freue ich mich drüber. Du hast eine tolle Familie. Sagt er, ja, und ich gebe dir meinen Lobpreis und meine Ehre. Das Zimmer gebe ich dir auch. Sagt Jesus, das liebe ich, weil du hast mich echt lieb. Du bist ein absoluter Anbeter. Du musst manchmal nur aufpassen, Manchester United kommt ein bisschen mehr rein. Manchmal die Tendenz, ich bin ein neidischer Gott und ich werde nicht meine Liebe mit irgendjemand teilen. Gott ist neidisch. Krass, ne? Er hat Eifersucht. Er teilt's nicht. Hast du irgendeinen anderen Liebhaber heimlich im Leben? Deine Arbeit, dein Geld, was ist es? Gibt es irgendwas, was deine Kraft, dein Geld, deine Konzentration wegnimmt? Das ist ein Götz und der muss raus. Weil Gott wird seine Ehre nicht teilen. Er wird seine Liebe nicht teilen. Er will dich alleine haben. Du bist sein einziger Lover von ganzem Herzen. Und so geht er durch die verschiedenen Räume durch und Finanzen und so weiter. Und Jesus sagt, vielen Dank, voll schön. Ich freue mich, dass ich in diesen Räumen leben darf. Und stellt euch vor, am Abend geht es ja an die Tür. Oh, Jesus. Und der Mann denkt, Menschenskind, das darf doch nicht wahr sein. Was ist das denn jetzt schon wieder? Geht so ganz vorsichtig an die Tür, wird echt vorsichtig sein. Und bombs, der Teufel war wieder drin. Und bringt ihm alle möglichst schlechte Gedanken und kommt mega mäßig auf ihn. Und er kämpft und schafft es wieder, Jesus, den Teufel rauszuschmeißen. Aber ist echt down. Sagt, das verstehe ich echt nicht. Das habe ich, so viel habe ich Jesus gegeben. Ne, was wir Jesus alles geben. Wie viel Freiheit wir ihm geben. Also der sollte echt glücklich sein. Dass wir ihm so viel Raum in unserem Leben und unseren Gemeinden geben, da hat er echt eine starke Nummer bei uns. Und so hat er das auch gedacht. Und dann irgendwann geht er an die Tür und sagt, Jesus, mal gucken, wo er ist in all den Räumen, die ich ihm schon gegeben habe. Und dann sitzt er da, Jesus, auf dem Familiensofa und sagt, das schönste Raum, den habe ich Jesus gegeben und er kommt nicht mal und hilft mir. Und dann fragt er Jesus, hast du das mitgerückt? Sagt er, Jesus, bei mir war alles ruhig und gut. Sagt er, ich verstehe es nicht. Du wohnst bei mir und der Teufel kommt und attackiert mich und du tust nichts. Das ist auch schon manchmal, Jesus, warum tust du nichts? Ja, jetzt bist du in meinem Leben. Wie kann es sein, dass der Teufel mich so angreifen kann? Und Jesus sagt eben, das ist das Problem. Ich wohne bei dir, nicht du bei mir. Das Haus gehört immer noch dir. Die Main-Schlüssel sind immer noch bei dir. Ich bin nicht der Herr diesen Hauses. Und er sagt aber, Jesus, es ist so, oh, wie soll ich sagen, ich verstehe schon, ich kriege den Punkt. Aber die anderen Räume, die sind vollgerümpelt mit allem möglichen Zeug. Da muss ich erst mal reingehen. Lass mir ein bisschen Zeit, ich kläre es, ich richte es und dann kann ich einziehen. Sagt Jesus, nee. Meine Spezialität ist, ich verwandle Müll in Dünger. Ich kann das am besten, ich entrümple perfekt, lass mich doch rein in diese Zimmer, wo du niemand reinlassen möchtest. Ich möchte rein, ich möchte Herr werden, ich reinige sie. Oh, sagt Jesus, oh, okay, gut. Und er lädt ihn ein in sein Zimmer der Sexualität. Und Jesus sagt, ich weiß, brauchst keine gar nicht erklären, ich weiß, was auf deinem Computer ist. Ich weiß, welche Zeitschriften du anguckst. Ich kenne das mit der Pornografie, ich weiß. Jesus, wirklich. Und trotzdem liebst du mich, ich liebe dich. Aber ich möchte dir Sieg schenken. Ich möchte dich frei machen von dieser Sucht, von dieser Bindung. Ich möchte dich reinmachen, denn ich bin heilig und du sollst heilig sein. Meine DNA fließt jetzt durch dich, weil du mein Kind bist. Du bist von Neuem geboren. Wirklich, Jesus. Jawohl, das machen wir. Und dann kommen die anderen Räume. Eins nach dem anderen. Zeit erlaubt es mir nicht durchzugehen. Aber am Schluss endlich gibt er ihm alle Räume. Und dann gibt er ihm den Master Key, den Hauptschlüssel vom Haus und sagt, Jesus, ab heute bist du der Herr jeden Bereich ist meines Lebens. Du hast völlige Kontrolle. Ich mache nicht mehr meinen Plan und sage, Jesus, segne du meinen Plan, unterschreib du meinen Plan, sondern ich frage dich, was ist dein Plan für mein Leben? Ich will deinen Willen erfüllen. Ich unterschreibe deinen Plan für mein Leben. Und er fühlt sich nackt, er fühlt sich unsicher, hat keine Kontrolle mehr, aber gleichzeitig fühlt er sich frei in dem Wissen, mein Leben ist in seiner Hand. Und dann am Abend, er ist in seinem Zimmer, ist völlig entspannt und plötzlich hört er wieder bum, 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 bum. Und denkt, oh nein, nein, der Teufel ist wieder da, wie mache ich das jetzt? Und er geht aus seinem Zimmer und dann trifft er am Gang Jesus. Und Jesus sagt, denk dran, du wohnst bei mir. Oh. Und dann denkt er, das will ich ja mal sehen, das bin ich ja echt neugierig, was Jesus macht. Und Jesus geht aus dem Zimmer raus, ganz majestätisch, mit Vollmacht und Kraft geht er die Treppen runter, öffnet die Türe, der Teufel steht da, wird kreidebleich, lupft den Hund, sagt, es tut mir leid, ich habe mich an der Haustür verirrt und rennt weg. Jesus gab ihm Sieg. Ich weiß nicht, wie viel Zimmer du und ich Jesus gegeben haben. Hast du ihm den Hausschlüssel gegeben? Gehört dein Leben ihm ganz, dein Lebenshaus? Jesus möchte dich gebrauchen. Es kann sein, dass Gott hier Leute in die Mission schicken möchte. Es kann sein, dass Gott sagt, hier in Österreich ist dein Platz. Sei hier Licht, sei hier Salz. Aber wenn wir nicht alles an Gott übergeben, kann auch nicht in der Fülle durchkommen. Und ich möchte euch einfach bitten, wir werden uns ein bisschen Zeit nehmen, einfach still zu werden und dem Heiligen Geist Raum zu geben, dass er dir zeigt, wo du noch irgendwie eine verschlossene Türe hast. Vielleicht weiß es noch nicht mal dein Mann, deine Frau weiß es nicht. Und du willst auch niemand, nicht, dass es jemand weiß. Aber wisst ihr, Jesus wisst es eh schon. Der weiß es und der verdammt dich nicht. Der verurteilt dich nicht. Das macht der Teufel. Der verdammt einen. Der bringt einem all diese schlechten Gefühle. Jesus, der kommt mit Liebe. Die Bibel sagt, er hat uns mit Banden der Lieben zu sich gezogen. Und er zieht auch heute. Er möchte, dass du völlig frei bist. Er möchte, dass du total rein sein kannst. Dass du gebrauchbar, noch gebrauchbarer bist, wie du schon bist. Dass Gott durch dich wirken kann in einer neuen Art und Weise. Sei nicht zufrieden mit 50%. Jesus wird sich auf die 50% beschränken, die du ihm gibst. Vielleicht sind es auch nur zwei Räume. Vielleicht hast du ihm auch dein Lebenshaus noch gar nicht übergeben. Vielleicht hast du einfach die Fassade christlich gestrichen. Aber innen drin ist nichts christlich. Aber heute darfst du zu ihm kommen. Du darfst ihn einladen, dass es von innen heraus geschieht. Dass es nicht eine fromme Formel von außen ist. Dass es von eine Neugeburt von innen ist. Und dann möchte ich euch einfach bitten, da wo du bist, einfach, ich werde jetzt mal ruhig und bete noch mit euch. Erlaubt dem Heiligen Geist da reinzukommen. Dann möchte ich gerne noch für euch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du hier bist durch deinen guten Heiligen Geist. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in die Tiefsten der Tiefen sehen kannst, in unser Allerinnerstes, in die Gebiete, die manchmal vielleicht für uns selber auch geheimnisvoll sind. Und so wie David gebetet hat, möchte ich auch beten, erforsche du mich, Gott. Erforsche uns heute Abend, Herr. Wir möchten uns echt in dein Licht stellen, Herr Jesus. Herr, wo deine Augen hingucken, die Augen, die wie Feuerflammen sind, Herr. Wie so ein verzehrendes Feuer. Herr, und du möchtest, dass wir absolut brennend und entschieden sind für dich, Herr Jesus. Und nicht in der Grauzone leben, Vater, weil du uns gebrauchen möchtest, um Licht zu sein, um Salz zu sein, Herr Jesus. Du möchtest durch uns arbeiten. Du möchtest uns gebrauchen, um die Welt auf den Kopf zu stellen, Jesus. Und so möchten wir dir einfach Raum geben. Heiliger Geist, jetzt sprich du zu uns und hilf uns, dass wir unsere Herzen nicht hart machen. Wenn du zu uns redest, dass wir antworten, dass wir flexibel sind, dass wir weich sind, dass wir uns demütigen können vor dir. Und wenn du hier bist heute Abend und du hast Jesus noch nie in dein Leben reingelassen, bist einfach nur religiös, du machst einfach mit, du läufst, bist ein Mitläufer. Und wenn du hier bist und du weißt, du hast vielleicht von 10 Zimmern 9 Jesus gegeben, aber es ist eine Zimmer, wo es einfach, wo du immer wieder merkst, da fällst du auf die Nase. Es ist immer noch was, wo du im Dunkeln bist, bringst ans Licht, dann verlierst du die Macht. dann kann Jesus dich befreien davon. Er verdammt dich nicht, sondern er lädt dich ein. Es gibt Gnade, nicht nur Gnade, gerettet zu werden, sondern Gnade, weiterzugehen mit Jesus. Gnade zu wachsen, in das hineinzukommen, was Jesus für unser Leben hat. Wenn du da bist, dann möchte ich dich einfach einladen, da wo du bist, einfach aufzustehen. Und sagst, Jesus, ich möchte dir einfach mein ganzes Leben hingeben. Ich will dir den Schlüssel für meine Haupttüre geben, für alle Räume. Komm du rein, sei du der Herr. Von meinen Finanzen, von meinen Beziehungen, von meinen Plänen, von meiner Berufung. Mach's fest mit Gott. Vielleicht darf ich dich in ein Gebet leiten. Vielleicht kannst du es einfach nachsprechen und zu deinem Gebet machen. Ich weiß, ihr seid schon am Beten, das ist wunderbar. Ich würde dich einfach nur ein kurzes Gebet leiten, dann möchte ich auch noch für dich beten, wenn ihr es einfach nachsprechen könnt. Vater im Himmel, ich komme zu dir. Ich danke dir, dass du mich so sehr liebst und dass du Jesus für mich gegeben hast. Du hast alles für mich gegeben. Und heute Abend entscheide ich mich, alles für dich zu geben. Ich lade dich ein in mein Leben. Jedes Zimmer gehört dir. Mein Lebenshaus gehört dir. Ab heute werde ich dir nachfolgen. Erfülle mich mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Dass Ströme lebendigen Wassers von mir fließen können. Dass ich gebraucht werden kann durch dich. Ich danke dir für deine Liebe. Herr Jesus, vergib mir die dunklen, verschlossenen Zimmer. Komm du mit deinem Licht hinein und setz mich frei, wo ich gebunden bin. Schenk du mir deinen Sieg. Danke, Jesus. Ich gehöre dir und ich werde dir nachfolgen.